und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir eigentlich inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin Isa.
Ja, und ich bin David und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
Ja, eigentlich haben wir hier immer eine tolle Frau als Gast. Heute aber probieren wir mal echt was Neues und vor allem euer Feedback und eure Ideen mal aufzugreifen und ein bisschen darüber zu quatschen, was eigentlich hinter Role Models so steckt und warum wir das alles machen.
Ja, wir haben ganz schön viele E-Mails und auch Kommentare gekriegt in den letzten Jahren, seitdem wir Role Models gestartet haben. Und eine der Fragen, die wir immer wieder hören, ist, wie das so gestartet ist, warum wir Role Models angefangen haben, warum gerade Isa und ich das machen, als Mann und als Frau gestartet haben. Deswegen wollen wir heute ein paar von euren Fragen aufnehmen, aufgreifen und die auch beantworten. Genau, und wie Isa sagt, ein bisschen ein Experiment starten, dass wir, Isa und ich, mal ein Gespräch haben und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Von den Erfahrungen, von unseren Werdegängen und ein bisschen, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt.
Genau, bevor wir loslegen, wie immer, natürlich, wir haben heute auch wieder Unterstützung von unserem Partner Schieß Mercedes. Ihr kennt es schon, für diejenigen, die das erste Mal hören oder den Podcast das erste Mal hören. Der Schieß Mercedes Newsletter rückt jeden Monat Frauen in den Fokus, deren Geschichten im Kopf bleiben. Ähnlich wie bei uns im Podcast oder bei unseren Events. Also Schieß Mercedes, sie sprechen mit den Frauen über die Themen, die sie bewegen. Sie erzählen, wovor sie Angst haben, was sie antreibt, was Empowerment für sie bedeutet, welche Karrieretipps sie gerne früher bekommen hätten. Und einige von den Autorinnen des Newsletters kennt ihr auch schon. Nora Bullard und Susanne Hoffmann von Edition F, Stefanie Luxert von dem Blog OM, Julia Meschede von Wanderlust und Jessica Weiß von Journal treffen für euch unter dem Motto Starke Frauen porträtieren starke Frauen, die Dinge etwas anders denken.
Ja, und ihr könnt Teil der Schieß Mercedes Community werden, indem ihr den Newsletter abonniert auf newsletter.schießmercedes.de. Vielen Dank an dieser Stelle an Schieß Mercedes für eure Unterstützung und wir freuen uns, wenn ihr mal den Newsletter auscheckt und uns Bescheid sagt, was ihr so davon haltet. Isa, wir sind eigentlich, nehmen wir unsere Interviews ja immer in Berlin auf, meistens bei dir in der Küche oder bei euch in der Küche und das abends oft nachdem Marlene schläft und wir uns dann nochmal abends treffen. Wir sind heute aber witzigerweise nicht in Berlin. Wo bist du denn gerade angekommen?
Ja, ich bin relativ nah bei dir irgendwie, ne? Also ich habe gerade einen relativ langen Flug auf mich genommen und bin gerade vor, ich weiß nicht, 45 Minuten in San Francisco gelandet und bin zum einen das erste Mal wirklich lange, glaube ich, von meiner Tochter getrennt, was ganz furchtbar ist. Und ich habe damit heute Morgen, also Berliner Zeit, Montagmorgen sehr gehadert und auch ein Tränchen verdrückt. Ich bin diese Woche für eine Team-Offsite in San Francisco. Also ich treffe mein Team, was ich auch wirklich lange nicht gesehen habe. Ich war ja im Mutterschutz und in der Elternzeit für ein paar Monate. Und ja, wir treffen uns hier, um über Strategie und unser Team zu sprechen. Ich bin total, ja, ich weiß nicht, ich freue mich wahnsinnig auf das Team und bin aber jetzt gerade noch so ein bisschen gejetlaggt. Von daher wird es, glaube ich, ein spannendes Interview oder Gespräch.
Ja, das ist voll witzig. Also du bist auf der Westküste der USA, ich bin auf der Westküste der USA. Wir sind ziemlich nah aneinander und trotzdem so weit weg entfernt. Ich bin in Venice, dem schönen kleinen Küstenvorort von Los Angeles und ich habe den gesamten Monat Januar hier in Kalifornien verbracht. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, dass ich versuche, dem Berliner Winter zu entkommen und irgendwo hinzufliegen, wo es warm ist, um den Winter zu überbrücken. Und dieses Jahr war das Ziel LA und beziehungsweise Kalifornien oder Südkalifornien. Und ich bin hier seit Ende Dezember und heute ist mein letzter Tag, mein letzter Abend. Also du kommst gerade an für eine halbe Woche und ich fliege wieder zurück nach Berlin und hier kriegen wir uns oder wir treffen uns jetzt online, um dieses Gespräch über Skype aufzunehmen. Die Wunder der Technik, ne? Wie das die alles Wunder, hier in der digitalen Welt hier so funktioniert.
Absolut, die Wunder der Technik. Aber sag doch mal jetzt, du warst jetzt mehr als einen Monat eigentlich da drüben. Oder jetzt, ne, für mich direkt um die Ecke. Was nimmst du aus dieser Zeit mit? Du hast zum einen ja gesagt, du willst irgendwie dem Winter entfliehen, aber was macht diese Zeit mit dir, wenn du sozusagen weit weg bist?
Ja, also da passiert natürlich einiges. Also ich weiß nicht, wie weit ich ausholen will. Also so das Jahr 2018 war schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Also rückblickend so die Zeit jetzt ein bisschen gehabt, hier zu reflektieren und auch wieder Energie zu tanken. Ich glaube, ich habe das ein bisschen auch im englischen Podcast auch angesprochen. Also mein Vater ist gestorben dieses Jahr. Das habe ich auch im Deutschen erwähnt. Das war mein erstes Jahr, in dem ich jetzt voll, mein erstes richtiges volles Jahr, wo ich selbstständig bin. Role Models haben wir den deutschen Podcast gestartet. Das heißt, wir haben die monatlichen Events, wir haben den deutschen Podcast, wir haben den englischen Podcast. Also sehr viele Inhalte, die wir kreiert haben. Ein ziemlich anstrengendes Jahresende auch. So die letzten 3-4 Monate ging es auch richtig ab. Ich hatte so 2 Großkunden, die mich total eingebunden haben. Deswegen, so rückblickend war es ein bisschen so ein Trott, in dem ich mich so wiedergefunden habe. Also ziemlich emotional anstrengendes Jahr, aber auch arbeitsmäßig auch sehr, sehr, sehr interessant. Also wirklich ein Jahr der Veränderung und auch der tiefen Einschnitte. Und deswegen war es so ein bisschen eine Flucht weg aus diesem Jahr raus. In die Sonne erstmal rein und erstmal klarkommen. Und da brauchte ich echt so, wenn ich jetzt zurückblicke auf das Ende Dezember oder die erste Woche von Januar, im Januar war echt so krass, wie fertig ich einfach war und wie müde ich war, emotional, aber auch körperlich und mental. Und das war alles echt ich war ziemlich down, muss ich sagen. Und jetzt ist auch so 4 Wochen später, muss ich echt sagen, ne, mit viel Sport, mit viel Meditation, mit viel täglichem Tagebuch schreiben oder Morning Pages, wie das heißt, muss ich sagen, dass ich mich jetzt auch wieder richtig fit fühle und wieder voller Energie. Deswegen, ich habe auch gerade bevor wir jetzt angefangen haben, hier aufzunehmen, auch mit meinem guten Freund Matze Hielscher telefoniert, der ja auch hier ist mit seiner Familie auf einem 2-monatigen Sabbatical und wir haben uns mehrmals auch hier in Kalifornien getroffen. Und wir haben beide nochmal auch so gesprochen und gesehen, wie sehr uns diese Zeit aus Berlin weg auch gut getan hat und dass wir jetzt gesagt haben, dass wir jeden Januar eigentlich uns wieder hier treffen wollen, irgendwo auf der Welt oder hier vielleicht auch in Kalifornien, um einfach mal abzuschalten und auf andere Ideen zu kommen, andere Eindrücke.
Ich finde das einen sehr guten Ansatz und ich werde das vielleicht nächstes Jahr auch mal
ja, kommt einfach planen. Mit. Genau, kommt einfach mit.
Diese 4 Tage in San Francisco reichen definitiv nicht aus, um sozusagen die Batterien aufzuladen. Darum bin ich ja auch gar nicht hier, ne? Ich bin ja für die Arbeit hier. Aber ich kann das total gut, glaube ich, nachvollziehen, weil ich finde immer, wenn man so aus dem eigenen Mikrokosmos einmal raussteigt, dann erstens kann man, glaube ich, besser das Alte und das etwas Schwierige vielleicht auch hinter sich lassen und zum anderen aber auch total neue oder auf total neue Ideen kommen, ne? Die man, glaube ich, im Alltagstrott, auf die man nicht kommt oder die Ideen, die sich irgendwie einfach nicht entwickeln, weil man so daran sich orientiert, einfach nur eine Woche hinter sich zu bekommen oder einen Arbeitsalltag zu meistern. Von daher, ich setze das auf die Liste für Ende 2019 damit oder das zu planen und mir zu überlegen, wohin es gehen kann.
Ja, ich kann es nur empfehlen und auch jetzt auch, glaube ich, Matze würde, glaube ich, auch das Gleiche auch sagen, dass wir uns die Zeit einfach nehmen sollen. Spricht eigentlich nichts dagegen. Und die Zeit eben, dann können wir ja alle zusammen gemeinsam uns irgendwo auf der Welt in der Sonne dann wieder treffen. Und es war auf jeden Fall ein wichtiger Monat, zurückblickend, um auch wieder so auf klare Gedanken zu kommen. Und auch wie du sagst, also ich habe auch gemerkt, so die ersten 2-3 Wochen oder die ersten 2 Wochen, wir haben ja nie, es hört ja nie auf, ne? Wir haben mit Role Models ja auch so viel zu tun. und so eine ganze Liste von To-Dos für die verschiedensten Projekte, die wir haben, so große Projekte, kleine Projekte. Und es war echt in den ersten zwei Wochen so, dass ich auch echt zu nichts gekommen bin, gar keine Motivation hatte überhaupt, den kleinsten Tasks, die kleinsten Aufgaben überhaupt anzugehen. Und jede, ne, jede Frage, die ich mich gestellt habe über Themen, wie wir, ne, wie wir die Marke wachsen können oder wie wir die, welche Gäste wir einladen wollen und so, war immer so eine Riesenfrage, auf die ich dann so nie eine Antwort hatte. Und ich glaube, wie du sagst, man braucht Abstand, man braucht ein bisschen Zeit weg vom Trott, um wieder auf diese Gedanken zu kommen. Ich merke jetzt so langsam, dass das wieder so anfängt, dass ich jetzt so durch die, ne, hier, das ist natürlich eine super Kulisse, wenn man hier so seine 10 Kilometer am Strand entlang läuft, so sein Jog, ich meine, auf meinen Läufen, dann auch wieder auf Gedanken kommt, die so ein bisschen kreativere auch wieder sind. Und das ist ein gutes Zeichen, dass es wieder bergauf geht. Und leider geht es morgen schon wieder zurück, aber auch, ich freue mich aber auch, weil ich glaube, ich bin jetzt wieder in so einer guten Verfassung und freue mich drauf. Du, Isa, dein Jahr hat aber ein bisschen anders angefangen, oder?
Ja, das kannst du mal laut sagen.
Ja, erzähl mal.
Ja, also ich glaube, das war so eine ganz typische Reaktion. 22. Dezember, wir sind mit der Familie ins Rheinland gefahren. Ich komme aus Bonn, um unsere Eltern und Schwiegereltern zu besuchen. Und irgendwie schon auf der Fahrt merkte ich mich übermannt irgendwie, überfraut, wie auch immer man das sagt, eine Erkältung, aber vom Feinsten. Und wir kamen in Bonn an und alle waren natürlich super aufgeregt. Erstes Weihnachten mit unserer Tochter und so. Und ich und auch mein Mann und auch unsere Tochter waren total krank. Also so richtig erkältet. Ich glaube, die Reiseapotheke hätte auch da nicht mehr geholfen. Wir waren einfach richtig fertig. Und für mich ist das immer so ein Zeichen, dass die Monate davor einfach sehr, sehr, sehr anstrengend waren und dass der Körper dann eine ganz natürliche Reaktion irgendwie zeigt, dass er nämlich sich einfach ausschaltet. Und naja, für die mich irgendwie kennen oder wissen, was ich natürlich in den letzten Monaten gemacht habe, ich bin im Oktober aus meiner Elternzeit zurückgekommen, bin wieder in meinen Job bei Google eingestiegen und das ist natürlich auch alles irgendwie anstrengend, aufregend, toll natürlich auch, aber man muss irgendwie erstmal wieder so in seinen Rhythmus finden, seinen Alltag wiederfinden. Bei uns im Team passiert alles sehr schnell und im Unternehmen allgemein passiert alles sehr schnell, so dass ich mich auch, so was diese Geschwindigkeit anging, erstmal wieder orientieren musste. Und irgendwie Weihnachten war dann so der Cut. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich war richtig krank und wir saßen alle schniefend unterm Weihnachtsbaum. Es war trotzdem wunderschön, aber, das hat sich dann so ein bisschen in Richtung Silvester auch gezogen, so dass wir so auf Silvester wieder zurück in Berlin, aber dennoch immer noch krank waren. Und ich eigentlich gerne Silvester gar nicht so groß feiere, weil ich den Tag gar nicht so sehr mag, weil ich finde, da wird immer viel zu viel Buhai drum gemacht. Sondern ich nutze gerne den 1. Januar, um irgendwie total gut ausgeschlafen, fit und irgendwie motiviert mit neuen Ideen ins neue Jahr zu starten. Und das war dieses Jahr irgendwie anders. Wir waren nämlich alle krank und irgendwie fehlte da die Motivation und auch die Energie, irgendwie jetzt die Dinge und die Pläne, die ich irgendwie mir vorher aufgeschrieben hatte, direkt umzusetzen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Jahr hat irgendwie nicht so prickelnd angefangen. Dazu kam
Stichwort und Cut, das, ne?
Da kam ja auch Stichwort Cut, dazu kam dann auch noch irgendwie das i-Tüpfelchen. Denn wenn man schon krank ist, dann muss man das auch irgendwie nochmal ausnutzen. Ich habe mir dann nämlich kurz bevor ich eigentlich wieder ins Büro zurückgehen sollte und auch als es mir schon eigentlich wieder besser ging und ich mich endlich mal ransetzen wollte an all die vielen Sachen, die ich so vorhatte, habe ich mir dann so tief in den Finger geschnitten, dass ich auch erstmal dann eine Woche komplett außer Gefecht gesetzt war. Also irgendwie ja, diese Vorstellung, total fit und hochmotiviert ins neue Jahr zu starten, hat sich bei mir irgendwie nicht so gezeigt. Und ich habe mir dann aber einfach nach dieser Woche, wo ich wirklich kaum arbeiten konnte, nicht schreiben konnte oder tippen konnte, ich mir gesagt, okay, ich streiche diese anderthalb Wochen jetzt aus meinem Kalender. Für mich fängt das Jahr einfach erst am 14. Januar an. Und habe mich da dann auch irgendwie anders mit abgefunden. Und seitdem habe ich irgendwie, ne, wachsen meine Listen und wachsen meine Notizen mit all den Dingen, die ich irgendwie vorhabe. Also ja, ein bisschen anders gestartet, aber ich glaube, jetzt bin ich sozusagen wieder im gleichen Rhythmus oder im alten Rhythmus angekommen.
Warum glaubst du, ist das so wichtig, dass wir uns immer so ein Endpunkt und einen Startpunkt setzen, so um das Jahr. Ne? Also, dass man so mental sich so denkt, okay, das, ne, wir kennen ja die Gespräche, so ab November fangen die so an, dass man sagt, ja, man rettet sich so in die letzten Arbeitswochen noch rein und dann ist das Jahr zu Ende und dann so, als wünschte man sich, als drückt man so einen Wunsch aus, dass im Jahresanfang was ganz anderes anfängt oder was ganz anders wird. Also warum glaubst du, ist es so, dass wir uns als Menschen so diesen Startschuss, diesen Endpunkt und Startschuss so, dass der so eine Wichtigkeit hat?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, wir haben so eine ähnliche Frage auch mit Kybra Gimmischel in unserem allerletzten Event vor Weihnachten ein bisschen besprochen. Ich habe eine persönliche Antwort. Also für mich, auch wenn ich rund um Silvester oder Silvester an sich als Tag nicht so wichtig empfinde, brauche ich diese erste Januarwoche immer, um mich so ein bisschen neu zu orientieren. Und das liegt, glaube ich, daran, dass man ansonsten im Alltag immer so durchrennt und häufig ja auch das Gefühl hat, man rennt eigentlich nur hinterher. Weil man gar nicht Herr seiner To-Do-Listen ist oder gar nicht Herr seiner ganzen Aufgaben und Projekte ist. Und ich finde zumindest für mich persönlich, diese erste Januarwoche ist immer für mich die Zeit, so ein bisschen zu reflektieren und zurückzuschauen, so was ist gut gelaufen letztes Jahr, was ist nicht so gut gelaufen, was möchte ich für mich persönlich ändern, wie möchte ich vielleicht anders mit meinen Freunden und mit meiner Familie Zeit verbringen. Und ehrlich gesagt, wir haben dieses Jahr zum allerersten Mal so eine Familien-Mindmap gemalt.
Oder also Familie, du Philipp und Marlene oder größere Familie?
Nee, nur sozusagen, drei. Genau, wir drei. Marlene saß daneben. ich und mein Mann. Und das tat total gut, weil wir uns so fünf Themenbereiche vorher überlegt haben, die uns wichtig sind, also sowohl jedem Einzelnen als auch zusammen wichtig sind. Und dann haben wir wir haben über zwei Abende eigentlich hinweg darüber diskutiert, was uns für diese einzelnen Bereiche in diesem Jahr wichtig ist und was wir nicht erreichen wollen, sondern was wir uns vornehmen wollen.
Wie kam ihr darauf?
Ich wollte das letztes Jahr schon machen und mein Mann war relativ gut da drin, das immer wieder vor sich herzuschieben und dann haben wir es nie gemacht, weil dann natürlich auch unsere Tochter kam und dann war eh keine Zeit dazu. Aber ich wollte das letztes Jahr schon machen, weil ich finde, das ist, das hilft einem dabei und auch als Paar oder als Eltern jetzt zumindest hilft einem dabei, sich immer wieder vor Augen zu führen, was eigentlich wichtig ist. Also so die Familie ist wichtig, Gesundheit ist wichtig, Freunde sind wichtig, klar, unser Job ist natürlich auch wichtig, dann Role Models für mich als zusätzliches Leidenschaftsprojekt ist wichtig, wie gehen wir mit Finanzen um, wie planen wir vielleicht unsere gemeinsame Zeit, ne? Also so Ziele, die wir uns gesetzt haben und wir haben uns vorgenommen, dass wir jedes Quartal, also alle drei Monate, uns nochmal hinsetzen und genau auf diese Mindmap schauen und uns überlegen, wie weit sind wir eigentlich gekommen.
Ihr habt ja unabhängig voneinander die erste Version gemacht, ne? Wie viel war da übereingestimmt und wie viel war unterschiedlich?
Eigentlich hatten wir super viele Übereinstimmungen. Also gerade was so Familienzeit und Zeit mit Freunden und Gesundheit angeht. Ne? Also zum Beispiel auch, dass wir im letzten Jahr gemerkt haben, wir haben überhaupt nicht auf uns selbst geachtet. Und klar, das liegt daran, ne, wenn man irgendwie ein kleines Baby hat, das alles andere wird zur Seite geschoben. Aber wir haben super wenig Sport gemacht. Wir haben wenig Zeit für uns mal individuell auch genommen. Ne? Und da gab es super viele Überschneidungen. Und aber natürlich auch ja, so ein paar Differenzen, wo man merkt, okay, dem einen ist vielleicht die Zeit dann mit Freunden über ein Wochenende hinwegfahren wichtiger als mir zum Beispiel. Ne? Ich möchte dann eher irgendwie was, weiß ich nicht, in Berlin mit der Familie machen. Aber ich finde so um nochmal darauf zurückzukommen, diese erste Januarwoche war so wichtig, um einfach so ein bisschen ja, zu planen oder ja, sich auch so ein bisschen zu orientieren einfach. Ne? Und ich glaube, das Gleiche gilt ja auch für Role Models. Wir setzen uns ja auch hin und überlegen uns, wie können wir auf der Mission, die wir uns am Anfang, vor vier Jahren überlegt haben, wie können wir darauf aufbauen? Und mir hat das total geholfen. Du machst das ja mit dem Morning Writing oder mit der Morning Routine. Aber mir hat das total geholfen, einfach wirklich mal auf das ganze Jahr zu gucken und zu schauen, ich will keine Tages-To-Do-Listen haben oder keine Wochen-To-Do-Listen haben, sondern ich will sozusagen ein bisschen groß denken. Und was ist mir am Ende des Jahres wichtig, erreicht zu haben oder gemacht zu haben?
Kannst du da eine Sache von teilen oder hast du ein Beispiel dafür?
Ja, wir haben zum Beispiel gesagt, wir wollen einmal im Quartal, also alle 3 Monate, ein langes Wochenende zusammen wegfahren. Das ist so eine Sache. Wir wollen, jeder hat 2 Abende in der Woche frei und kann darüber entscheiden, was er an diesen beiden Abenden macht. Und ich finde, das ist natürlich auch total wichtig, dem anderen dann auch den Freiraum zu geben. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, einen Abend in der Woche nehme ich Role Models auf oder mache ein Role Models Event, dann geht das von meinem Konto ab. Aber das ist dann eine sehr bewusste Entscheidung. Oder wenn ich sage, ich bleibe länger im Büro, dann ist das auch eine sehr bewusste Entscheidung. Also das heißt, ich glaube, das hilft dabei, auch die Prioritäten zu setzen und sich dann wirklich stärker zu überlegen, okay, wenn ich nur 2 Abende in der Woche wirklich frei habe für mich, gehe ich dann zu diesem Event oder bleibe ich länger im Büro? Also das sind so 2 Sachen, die wir uns überlegt haben. Diese Mindmap sieht sehr wild aus und vielleicht teile ich die irgendwann mal irgendwo. Aber ich kann das nur empfehlen als kleine Gedankenstütze fürs Jahr.
Ja, klingt auf jeden Fall voll gut. Du hast eben schon erwähnt, dass also du bist jetzt seit einem Jahr Mutter oder vor einem Jahr Mutter geworden und deine Tochter ist jetzt ein Jahr und ein paar Tage alt. Und hast eben schon erwähnt, dass du dann nachdem sie geboren ist, hast du ja viel Zeit mit ihr verbracht. Ich glaube, im Podcast hast du das auch oft gesagt, dass wir die Zeit auch oft benutzt haben, dafür auch viele Episoden vorzuproduzieren und so. Und dass du dann im Oktober wieder aus der Elternzeit wieder zurück zu Google bist in deinen Vollzeitjob. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du dir die Zeit vorgestellt hattest, zurückzukehren in den Job und wie die Realität dann war? Und wie du jetzt den Jahreswechsel dazu genutzt hast, zu schauen, was hat funktioniert oder was möchtest du anders machen?
Ja, ich habe viel darüber nachgedacht. Zum einen habe ich mir die Elternzeit ganz anders vorgestellt. Ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass man da viel Zeit hat, natürlich auch mit dem Kind, aber auch so für sich selbst, weil die schlafen ja eigentlich die meiste Zeit. Gut, unsere Tochter war irgendwie nicht so daran interessiert, viel am Tag zu schlafen. Deswegen hatte ich nicht
Schlafen
so
doof.
Ja, genau. Immer noch. Berliner Kind, ne? Hauptsache Action. Also ich habe mir die Elternzeit schon natürlich irgendwie ganz anders vorgestellt, aber ich habe mich auch damit vorher irgendwie nicht beschäftigt. Ich habe jetzt nicht nach Rat gefragt oder nicht andere Eltern gefragt, so wie habt ihr denn eure Elternzeit gestaltet? Und tatsächlich, wir haben natürlich wahnsinnig viel so vorproduziert an Episoden. Wir haben strategisch den deutschen Podcast geplant, wir haben ihn dann gelauncht. Ne? Also ich rückblickend denke ich schon, so die Zeit, die Elternzeit war super schön mit meiner Tochter. Nachdem so die ersten Monate der Unsicherheit und das Nichtwissen, wie man das eigentlich macht mit dem Muttersein, vorbei waren, habe ich das total genossen. Und natürlich auch genossen, so ein bisschen freier zu denken und anders irgendwie andere Dinge zu lesen oder ne, mir auch andere Podcasts anzuhören, um mich einfach inspirieren zu lassen. Und je näher dieser Tag der Rückkehr ins Büro kehrte, desto unsicher wurde ich, wie ich das eigentlich gestalten will. Und ich habe mir vorher dann, eine Woche vorher, glaube ich, oder zwei Wochen vorher, ich mir wirklich bildlich ein weißes Blatt Papier genommen und mir überlegt, okay, was möchte ich denn eigentlich an neuen Projekten oder an Ideen umsetzen, zu denen ich vorher nicht gekommen bin oder auf die ich vorher nicht gestoßen bin, und hatte mir so einen ganz, ganz guten Plan, ganz coolen Plan irgendwie überlegt. Und dazu muss ich sagen, ich habe immer E-Mails gelesen. Also ich habe sozusagen ab dem Tag der Geburt natürlich und darüber hinaus, ich habe immer irgendwie meine E-Mails gelesen, nicht reagiert, sondern nur in sehr, sehr wichtigen Fällen mal geantwortet. Aber ich hatte jetzt keine Inbox mit 4.000, 5.000 E-Mails, die ich erstmal durcharbeiten musste. Und ich glaube, das hat mir den ersten Stressfaktor so ein bisschen weggenommen. Und dann war der erste Tag aber ehrlich gesagt, also wie gesagt, zu deiner Frage, ich hatte die Erwartung, dass ich zurückkomme und dass ich Vollgas geben werde und irgendwie meine Ideen umsetzen kann und vor Kreativität irgendwie sprühe. mein erster Tag war total schön, weil mich natürlich alle Kollegen sehr herzlich begrüßt haben. Aber ich habe gemerkt, dass ich ein komplett anderer Mensch auf einmal bin. Und ich mich, also mein Leben und mich, ich mich komplett verändert habe, aber meine Umgebung sich gar nicht verändert hat. Und dieser Unterschied oder diese Diskrepanz zwischen dem, was ich gefühlt habe und dem, was mich irgendwie umgeben hat, das war relativ schwer am Anfang irgendwie zu verstehen. Und ja, also erstmal sozusagen mit meinen Gefühlen wieder ins Büro zu kommen, getrennt zu sein von meiner Tochter, zu wissen, okay, sie ist eigentlich in guter Betreuung, aber jetzt auch wieder durchzustarten, mich erstmal wieder in diese Schnelligkeit bei uns reinzufinden, das war nicht so einfach. Und ich habe dann zum Glück am zweiten Tag mit meiner Kollegin hier in San Francisco telefoniert, die auch schon zwei Kinder hat. Und meine erste Frage war so, wie bist du mit der Rückkehr umgegangen oder wie hast du es geschafft, sozusagen schnell wieder up-to-date zu sein? Und sie sagte mir dann so, ich habe 3 Monate gebraucht. So, und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, oh Gott, 3 Monate? Ich brauche jetzt 3 Monate, um wieder zu verstehen, wie der Laden hier läuft. Ja, und ich glaube, jetzt habe ich dann wirklich so den Januar beziehungsweise die ersten Wochen im Januar genutzt, um super viel einfach nachzulesen, weil dafür waren in den ersten 3 Monate keine Zeit, super viel nachzulesen und mir wirklich einfach zu überlegen, was sind meine Prioritäten. Und ich glaube, das habe ich vorher nie gemacht, sehr weit im Voraus zu planen, zu welchen Konferenzen oder zu welchen Events ich gehe. Und so einfach zu wissen, dass von Januar bis März ich eigentlich alles durchgeplant habe und alles, was dazukommt oder dazwischen kommt, ich einfach nicht machen kann, weil ich dafür keine Zeit und keine Kapazitäten habe. Und weil ich natürlich neben dem Job ja auch noch, ne, mit dir zusammen Role Models als Marke größer machen will und wir da ja auch echt viel vorhaben. Und das sozusagen unter einen Hut zu bringen mit Fulltime-Job und Role Models war vorher schon nicht einfach, aber hat funktioniert. Und jetzt mit Kind ist es natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Und ich meine, nicht ohne Grund haben wir ganz häufig O-Töne von Marlene im Hintergrund, weil wir die Podcast-Episoden sehr häufig, ne, bei uns aufnehmen und dann Marlene im Hintergrund quakt. Aber das ist vollkommen okay. Also von daher, ich habe mir das alles etwas anders vorgestellt, aber ich glaube, jetzt so langsam habe ich mich eingegroovt.
Nur noch ein paar Jahre, dann kann sie unser offizieller Sidekick sein und dann ja, genau. Zum Beispiel so Faktencheck machen oder irgendwelche Fragen reinwerfen, die wir vergessen haben zu fragen oder
was so Fragen, die die nächste Generation interessieren.
Genau, richtig, ja.
Aber jetzt mal, wir haben ja am Anfang gar nicht wirklich erklärt für diejenigen, die Role Models noch nicht kennen, warum wir das gestartet haben und warum auch wir das in so einer etwas vielleicht unkonventionellen Konstellation gestartet haben. Weil ne, wir interviewen erfolgreiche, inspirierende Frauen und man würde denken, das ist so ein Frauending, aber wir machen das zu zweit und wir haben ganz viele Fragen, vor allem auch in den letzten Monaten und vor allem auch Jahren immer bekommen, so wie seid ihr ne, auf die Idee gekommen, Role Models zu starten und warum macht ihr das eigentlich, was motiviert euch? Ich meine, das sind jetzt drei Fragen, aber ich glaube, du kannst ja vielleicht mal so ein bisschen going down memory lane sagen, wie das, oder ob du dich an den an April 2015 erinnerst.
Es war ein Morgen an einem sonnigen Morgen im März, April 2015. Es war tatsächlich ein Morgen an der Kaffeemaschine in, ich weiß nicht, ob es Februar oder März war, aber es war April hatten wir unser erstes Event. Das heißt, wir haben ein paar Wochen vorher haben wir drüber nachgedacht und ich erinnere mich an einen Moment im SoundCloud Office, da war ich ja früher Mitarbeiter, war 8 Jahre bei SoundCloud und erinnere mich an einen Moment, den ich an der Kaffeemaschine hatte und mir gesagt habe, ich habe auf das Café bei SoundCloud, also auf diesen Gemeinschaftsbereich geschaut, also die Küche / Café, dieser Ort, wo alle zusammenkommen, essen und trinken, geschaut, indem wir so interne Events auch machen und habe mich gefragt, was wäre, wenn wir hier externe Events, also wenn wir eine Eventreihe starten würde, zu denen externe kommen können. Und in der Zeit war das Thema Vielfalt und Inklusion, Diversity und Inclusion natürlich riesig groß, in der Tech-Szene auch präsent und bei uns bei SoundCloud war es auch ein Thema, wo wir recht zu Beginn an schon sehr viel Zeit und Geld investiert haben, diese Themen anzugehen. Und ich habe als Mann und als Führungskraft im Unternehmen enorm viel gelernt, wovon ich nichts wusste, also zu diesen Themen. Ne? Also meine Perspektive war immer aus männlicher, weißer, ne, dann mit 30er Sicht auf die Dinge. Und ich dachte immer, wir hätten in der Tech-Branche alle ganz gute Ausgangslagen oder ganz guten Werdegänge und so und das alles eigentlich ganz rosig ist und dann aber die Perspektiven von Menschen zu hören, die nicht so sind wie ich, also Frauen oder Leute mit anderen ethnischen Backgrounds oder so, war das super interessant und habe eigentlich gemerkt, wie viele blinde Punkte ich überhaupt habe zu dieser ganzen Thematik und habe dann über die Jahre, das ist jetzt auch Jahre vor Role Models, auch sehr sensibilisiert worden, was es bedeutet als Mann, was es bedeutet als Führungskraft und was es bedeutet in meiner Industrie, da eine Verantwortung auch zu übernehmen und nicht nur so ein passiver Beobachter zu sein. Und dann kamen so ein bisschen die paar Sachen zusammen. Ich erinnere mich, dass wir zu der Zeit dann auch, also du und ich und mit deinem Mann auch, wir sind ja Nachbarn und haben uns immer wieder in so einem Stammcafé getroffen, zufällig und haben samstags immer ne, viel philosophiert oder einfach die Wochenrückblicke und so gehabt und viel darüber gesprochen, was wir so machen wollen oder machen könnten. Und dann kam das Thema Vielfalt und Inklusion natürlich auch in einem unserer Gespräche oder vieler unserer Gespräche zuvor. Und dann hatten wir die Idee, dass wir eigentlich sagen, hey, wir reden so viel drüber. Ne, du bei Twitter, du warst die erste Mitarbeiterin bei Twitter zu der Zeit, Twitter Deutschland. Und ich war bei SoundCloud und wir waren sogar im selben Gebäude auch drin. Also unsere Büros waren in selben Gebäuden. Und wir haben immer gemerkt, dass wir sehr viel drüber reden in unseren Unternehmen oder dass du und ich viel drüber reden, aber dass wir eigentlich nie was tun.
Und vor allem, dass wir uns immer so ein bisschen auch beschwert haben, ne? Dass sich nichts verändert dass es keine Strukturen gibt, oder keine Angebote gibt, die sozusagen das Thema Diversität und Inklusion angehen.
Ja, es gab so, also so wir haben uns so aufgeregt und gesagt, ey, es kann doch nicht sein, dass auf dieser Bühne wieder nur so vier Dudes sitzen, ne? Und vier weiße Männer und dann halt die Quotenmoderatorin, die dann eingeladen, ne? Dass du eine Moderatorin hast, also eine Frau, die dann moderiert, damit zumindest eine Frau auf dem Panel ist. Also das, wir haben uns da ja echt immer drüber aufgeregt und wir sind irgendwann zu dem Schluss gekommen, recht spontan eigentlich zu sagen, ey, wir hören jetzt auf, uns zu beschweren, sondern wir machen jetzt mal was. Und dann haben wir wirklich aus einer spontanen Aktion oder spontanen Idee entschieden, die Eventreihe zu starten. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir gesagt haben, dass wir nicht nur ein Event machen wollen, weil das Risiko zu hoch war, dass wir das nur einmal machen, ganz viel Energie reinstecken und dann uns zwar sagen, man könnte es nochmal ein zweites Mal machen, aber dass man, wenn man es nicht vorab plant, dass wir dann, ne, dass wieder andere Dinge wichtiger werden und dass man es wieder verschiebt und so. Das haben wir gesagt, wir starten das. Es wird keine Panel-Diskussion, weil die lässt nicht genug Raum und Zeit, um wirklich in die Tiefe zu gehen und in die Breite zu gehen. Deswegen, wir wollen Interviews machen, Fireside-Chat-Situationen immer mit einer Frau, einmal im Monat, und wir wollen es 3 Monate machen und schauen, ob es was bringt. Ne? Also ob es in Berlin überhaupt ankommt, ob es die, wie du sagst, ne, weil es gab keine Angebote in dem Bereich, ob die Community darauf anspringt oder ob unsere Unternehmen, also unsere Kolleginnen und Kollegen in unserem Unternehmen das interessant finden. Und haben gesagt, wir machen das, wir committen zu 3 Monaten und starten das und schauen dann, ob sich lohnt weiterzumachen, ob die Leute hinkommen.
Und die Leute kamen.
Und dann kamen wir und dann haben wir gesagt, ja, dann haben wir alles gemacht. Wir haben unsere drei ersten Gäste gefragt, die haben zugesagt, wir hatten die 3 Daten, wir haben die 3 Events bei SoundCloud gemacht, also alles stand. Und dann hatten wir aber keinen Namen. Und dann weiß ich noch, dass wir da saßen und sagen so, wie nennen wir das denn jetzt, wenn wir das ankündigen wollen? Und dann haben wir uns gefragt, ja, worum geht's denn? Es geht um Vorbilder. Ja, Role Models halt, ne? Dann lass uns einfach Role Models nennen. Und dann war es halt.
Sehr kreativ.
Ja, super kreativ, also sehr impulsiv. Und ich glaube, das war, also wir haben das witzigerweise wirklich einen Nerv der Zeit getroffen, ein bisschen vorab schon, weil.
Total.
Das erste Event war direkt ausverkauft und ausverkauft zwischen Anführungszeichen, weil wir anfangs gar keine Tickets überhaupt verkauft haben, sondern einfach umsonst rausgegeben haben. Aber alle 3 Events waren eigentlich ausgebucht. Und direkt nach dem ersten Event kamen die Leute und haben gesagt, ey, das ist so cool, was ihr da macht. Das gibt's doch so in Berlin noch gar nicht. Und mich hat das total überrascht, weil ich dachte eigentlich, dass es schon solche Sachen gibt, solche Art von Events. Und anscheinend nicht. Also ich glaube, das Format, also die Art und Weise, wie wir es aufgesetzt haben, also dass es immer nur um eine Person ging, war speziell und einzigartig. Und dann glaube ich, dadurch, wie wir Interviews führen, glaube ich, war auch ein Unterschied, weil wir viel weniger daran interessiert waren, wer das Unternehmen ist oder die, ne, der Titel oder die Position der Frau ist und irgendwelche, ne, versuchen, irgendwelche Ankündigungen oder großen Geheimnisse irgendwie rauszukitzeln. So ein bisschen, was Journalisten natürlich auch gerne machen oder versuchen auf Bühnen. Und wir haben uns immer viel mehr darüber, also wir waren immer viel mehr daran interessiert, wer die Person ist, ne? Also wer ist der Mensch hinter dem Titel, wer ist der Mensch hinter dem Unternehmen, wie ist der Werdegang, wie sah der aus? Und wir wissen alle, dass es keine geradlinigen Karrierewege gibt, sondern dass alles immer hochs und tiefs und links und rechts und sowas ist. Viele Momente der Herausforderung oder des Hinterfragens auch ist und Ängste. Und das waren alles Themen, die uns interessiert haben. Und die haben wir dann einfach gefragt. Und dann sind die Leute drauf angesprungen.
Ja, und ich glaube auch, also ich kann mich noch sehr an unser erstes Event erinnern. Das war mit Stacia Carr, die damalige VP Engineering bei SoundCloud. Und ich war so unfassbar nervös vor diesem Fireside-Chat mit ihr. Ich hatte sie einmal zum Kaffee getroffen, zum Vorgespräch, um sie so ein bisschen kennenzulernen, und merkte aber sofort, und es lag vielleicht auch daran, dass sie im irgendwie gewohnten Soundcloud-Umfeld war, aber ich merkte sofort, dass sie sich geöffnet hat, Dinge preiszugeben und eine persönliche Geschichte zu erzählen, die man nicht irgendwo in einem Business-Interview liest oder die sie auch sonst nirgendwo bis jetzt so preisgegeben hat. Und ich finde, das hat sich so Ich weiß immer noch nicht, wie wir das dann schaffen, aber und wir werden das auch häufig gefragt. Aber ich finde, das zieht sich durch alle Gespräche hindurch. Und das ist auch das, was ich immer an Vorbildern oder an den Frauen, die wir interviewen, auf der Bühne oder im Podcast, was ich so faszinierend finde, ist, dass diese persönliche Geschichte eigentlich genau ist, das, was einen inspiriert und was einen ermutigt. Und nicht der Werdegang an sich, wenn man das sozusagen auf dem CV liest und sagt, naja, sie war da, hat eine Leadership-Position gehalten, ist dann zum nächsten Unternehmen gegangen. Das ist alles total beeindruckend, aber ich finde gerade diese persönlichen Geschichten machen ein Vorbild aus und machen weibliche Vorbilder aus, weil sie vor allem auch natürlich immer wieder aufzeigen, wie schwierig manche Situationen waren. Ne? Und ich glaube, wir können jetzt, also wir schauen zurück auf total tolle, aber auch irgendwie manchmal überraschende Gespräche. Also gerade finde ich bei Frauen, die wir interviewt haben, die wir vorher kannten, habe ich sehr häufig Dinge gelernt, die ich vorher einfach nicht wusste, die mich total geflasht haben. Und dann wiederum natürlich daran erinnert haben, ja klar, also man kennt immer nur einen ganz gewissen Teil von einer Person oder eine ganz bestimmte Geschichte von einer Person. Und das war von Anfang an, glaube ich, so dieser rote Faden, der sich da durchgezogen hat. Und klar, das Feedback, ne, was du schon gesagt hast, das Feedback aus der Community, und die Verwunderung bei uns beiden, dass es sowas eigentlich noch gar nicht gibt in Berlin. Ne? Also sowohl so ein Forum als auch natürlich irgendwie die Möglichkeit, mit so tollen Frauen sich mal irgendwie auf Augenhöhe auszutauschen. Und jetzt gibt es das natürlich in vielerlei Hinsicht und in vielen Städten und das ist toll, dass man ne, diese Personen, die eine Vorbildfunktion haben, sichtbar und auch hörbar macht. Und ich glaube, dass, also, ne, um auf eine andere Frage einzugehen, die wir immer wieder bekommen, sowas motiviert uns, Role Models zu machen, neben unseren normalen Jobs. Ich finde, das ist für mich eine der Motivationen, erstens diese Frauen wirklich kennenzulernen, deren Geschichten kennenzulernen und dann aber wirklich auch diesen Raum zu schaffen, dass andere davon lernen können. Und jedes Mal, wenn wir so ein Event hinter uns gebracht haben, kommt so viel positives Feedback, was dann immer und wir schreiben uns das immer, es kommt immer genau in dem richtigen Moment, in dem man vielleicht gerade irgendwie einen Zweifel hat oder in dem man total gestresst ist, weil man 10.000 Dinge gleichzeitig macht und dann kommt eine E-Mail oder ein Tweet oder eine Instagram-Nachricht von irgendjemandem aus unserer Community, die uns dann wieder diesen Push und diesen positiven Push gibt.
Total. Also das ist wirklich in den Momenten, wo man echt so dachte, so, ach Mist, ey, ich muss jetzt heute Abend noch um 10:30 nochmal den Podcast schneiden und hochladen und so, ne? Und dann kommt wirklich so, warum machen wir das denn eigentlich? Und dann kommt aber echt so eine E-Mail aus, egal wo, ob das jetzt irgendwo in Berlin ist, von Leuten in unserem Umfeld oder von ganz Fremden, egal auf der Welt, die sich eine englischsprachige Episode gerade angehört haben und so und die beschreiben dann wirklich im Detail, inwiefern das Gespräch oder der Podcast im Allgemeinen sie berührt hat und das ist dann wirklich die Motivation schlechthin. Ne? Also eine kleine E-Mail, ein kleiner Kommentar kann da wirklich einen Schub geben. Ja, Isa und ich sind sehr viel unterwegs. Wir haben recht wenig Zeit, was das Lesen betrifft. Und deswegen wollen wir euch eine ganz tolle App vorstellen, die super praktisch ist. Und zwar heißt die Blinkist. Ich bin seit einiger Zeit großer Fan von Blinkist geworden. Und du kannst dir aus 2.500 Titeln ein Buch auswählen und kannst dir dann in 15 Minuten die Kernaussagen durchlesen oder hörst es dir ganz einfach als Audiodatei an. Das können Sachbücher sein über persönliche Entwicklung, über Psychologie, Business und Leadership-Ratgeber. Es können Biografien sein, alles Mögliche. Mein aktuelles Buch ist von Ingrid Arnon und es heißt Die Macht der Stimme und ist ein wirklich tolles Buch für Leute, die verstehen möchten, wie die Stimme funktioniert und wie man sie trainieren kann und wie du sie schützt auch. Am Ende von jedem Titel bekommst du ganz konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation oder Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität. Und die Titel, die gibt es auf Deutsch und Englisch und die werden von echten Menschen gelesen und produziert. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für unsere Podcast-Hörer und du kannst dir auf blinkist.de/rawmodels 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem du kostenlos alles testen kannst und euch das Ganze erstmal in Ruhe anschauen kannst. Schaut euch das mal an, blinkist.de/rawmodels, ich buchstabiere das mal, blinkist.de/rawmodels. Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung an Blinkist und euch viel Spaß beim Ausprobieren. Also wir haben nochmal ganz kurz, um es auf eine Timeline zu setzen, ne? Wir haben auf eine Zeitleiste zu legen. Also wir haben die Eventreihe, also der Ursprung von Raw Models ist als Eventreihe gestartet und also wie gesagt mit diesen drei Events und haben dann gemerkt, nach dem Sommer, das funktioniert super, das machen wir weiter. Und dann ging es, glaube ich, so 2,5 Jahre so weiter oder 3, 2,5, glaube ich. Und dann haben wir den englischen Podcast gestartet und den haben wir gestartet auch wieder aus einem Experiment und haben gesagt, diese Atmosphäre und diese intime Atmosphäre und dieser Raum, der uns zusteht, eine Person wirklich tiefer kennenzulernen, ne, ein bisschen persönlicher kennenzulernen, der lässt sich total super auf das Podcast-Format übertragen und das zu einer Zeit, wo Podcasts generell als Format eine Renaissance ja wirklich genossen haben. Ne? Und dann haben wir gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr meine Auszeit nach SoundCloud im März 2017 dafür nutzen, 20 Frauen zu interviewen in den USA, also New York, LA und San Francisco, wo ich geplant hatte zu sein während der Auszeit, wenn wir die fragen, ob sie mit uns ein Gespräch aufnehmen wollen, so ähnlich wie wir das bei den Events machen. Und haben das dann gemacht. Und dann haben wir am 9. Juni, glaube ich, war das, 9. Juni 2017 gestartet, ne, zum Event mit Dunja Hayali. Haben wir dann den englischen Podcast gelauncht mit einer Episode mit einer jungen Frau, die ein Model ist mit körperlicher Behinderung. Eine der wenigen professionellen Models, die eine körperliche Behinderung haben. Und Jillian Mercado heißt die. Und sie war da und die habe ich im Instagram-Office kennengelernt über einen Kontakt bei Instagram. Das war wirklich so ein Zufall, weil sie sagte so, wir haben vor, den Podcast zu starten, wir haben aber noch keinen Gast. Und dann mein Kontakt bei Instagram meinte so, ey, du solltest mal Jillian kennenlernen, die ist mein Termin nach dir. Frag die doch mal, ob die nicht Lust hat, euer erster Gast zu sein. Und dann kam die ins Instagram-Büro in New York rein und dann meinte Kirsten so, ja, hier ist David aus Berlin, der macht einen Podcast, der startet einen Podcast über Role Models. Und sie so, total super, ich hatte damals keine Vorbilder und ich war total fasziniert von der Modebranche und habe geschaut, ob es nicht Models gibt, die so aussehen wie ich und gab keine. Und dann habe ich gesagt, ja, dann werde ich das selbst. Also sie war so der perfekte Gast für perfekte Vorbild, um unser erster Gast zu sein. Und dann haben wir das gestartet. Und da haben wir jetzt mittlerweile 43 Episoden gelauncht mit verschiedensten, also Frauen aus verschiedensten Backgrounds und echt total super, sehr sehr faszinierende Reise war das für mich auch selbst, ne, und das da mich da reinzuhängen und den deutschen Podcast haben wir dann dieses Jahr im Juni gestartet, ach Quatsch, letztes Jahr im Juni, also 2018 gestartet, weil wir uns gesagt haben, auch wieder spontan, ich weiß noch, wir saßen im Bettchen mit Katie und dann wir so geplant und gesponnen und ich so, Isa, wir machen einfach den deutschen Podcast auch. Und du so, ja wie? Ja, gemeinsam oder? Ja klar, machen wir zusammen. Ja, dann, ja, machen wir. Und dann haben wir den auch sofort gestartet. Und dann war es so, glaube ich, dass dann auch deine Elternzeit oder dein Mutterschutz oder Mutterzeit dann war. Und dann haben wir gesagt, ja, dann produzieren so viel wie möglich vor und gucken mal, wie es wird. 10 Episoden, glaube ich, wollten wir da machen.
Ja, genau.
Das und jetzt sind es 19. Das ist jetzt hier die 19., glaube ich. Und
wir haben eine lange Liste.
Wir haben eine sehr lange Liste, genau. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Aber wir haben insgesamt fast 100 Frauen interviewt.
Ja.
Und ich wollte noch ganz kurz, weil es ist auch eine Frage, die wir gekriegt haben hier von Laura, ist, du hast ein bisschen über die Motivation gesprochen und ich wollte aus meiner Sicht auch nochmal meine Motivation sagen, warum deswegen auch die komische Konstellation, also komische oder die unübliche Konstellation, dass hier ein Mann und eine Frau das machen. Also ich finde generell, also mit meiner, der, die, das, was ich bei SoundCloud gelernt habe, hab zu den Themen Vielfalt und Inklusion, war wirklich augenöffnend. Also was da noch passieren muss und die Realität zu erfahren oder die Erfahrungsberichte zu hören, die Frauen, aber nicht nur Frauen, sondern auch Leute mit anderen Backgrounds und anderen Vielfaltsdimensionen erfahren haben und fand das teilweise auch echt schockierend, wie die Erfahrung oder die Perspektive ist von anderen Leuten, die nicht so sind wie ich oder die nicht so aussehen wie ich. Und deswegen fand ich das total wichtig, da als Mann auch aktiv zu werden. Ich erinnere mich, dass wir bei SoundCloud oft gesagt haben, dass Männer oft gesagt haben, und das höre ich jetzt auch in Unternehmen, die ich jetzt berate, dass die Männer sagen, ja, das ist super, finden wir gut, Vielfalt, Inklusion, macht mal. Ne, also unterstützen wir, finden wir gut. Und wenn man dann aber sagt, ja, okay, was macht ihr denn? Also was macht ihr denn aktiv? Da passiert oft nichts. Und deswegen fand ich das super wichtig, dass, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo plus minus 50% der Welt sind Frauen, 50% sind Männer. Das heißt, es ist schon 50-50 und wir müssen eine Gesellschaft kreieren, die ein bisschen mehr 50-50 ist. Und es gibt viel zu viele Ebenen oder viel zu viele Bereiche in der Gesellschaft, wo das noch nicht der Fall ist. Ne, man guckt sich ein Parlament an oder man guckt sich eine Panel-Diskussion an. Und da ist immer noch, sind immer noch Frauen viel zu wenig repräsentiert und Leute mit anderen Backgrounds repräsentiert. Und ich glaube, Männer müssen sich für diese Themen auch einsetzen aktiv. Und deswegen ist das meine Motivation, deswegen mache ich das.
Ja, und ne, du sprichst einen total wichtigen Punkt an. Ich glaube halt auch, dass gerade beim Thema Kultur in Unternehmen und wie kann man eine diversere und inklusivere Kultur in einem Unternehmen schaffen und wie kann man auf der anderen Seite aber auch Frauen die Möglichkeit geben, sozusagen an sich selbst zu glauben und ihren Karriereweg zu gehen. Für mich sind Vorbilder da einer der wichtigsten Faktoren. Denn ne, was machen Vorbilder? Vorbilder können dich motivieren, können dich inspirieren, können dich vielleicht auch können dir Fragen stellen, die dich aus deiner Komfortzone ein bisschen rausholen und sozusagen dein Kompass so ein bisschen sein. Ne? Und mir ging das ja damals auch so. Ich war relativ lange Zeit alleine bei Twitter. Ich hatte zwar dann irgendwann ein Team und wirklich tolle Kollegen, aber sehr wenige Frauen in meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld. Und das war innerhalb des Unternehmens und außerhalb des Unternehmens waren eigentlich nur Männer. Also ne, ob das Medienbranche ist oder ob das die Politik ist. So, mir fehlten diese weiblichen Vorbilder. Und die dann auf eine Bühne zu holen und von denen die Geschichte zu hören, hat mir selbst persönlich total dabei geholfen, viele Dinge anders zu denken. Ne? Und wenn ich das jetzt sozusagen, weil du den Punkt angesprochen hast, wenn ich das sozusagen jetzt von anderen Unternehmen höre oder von auch anderen Teams bei uns jetzt, gebe ich dich immer als Beispiel, ne, weil du dich in die Diskussion mit einbringst und weil du Themen dann auch anstößt oder ich sag jetzt mal Missstände auch beim Namen nennst, weil ich glaube, ohne die aktiven Männer, die selbst was verändern wollen, wird sich so auf kurz oder lang das System nicht wirklich verändern. Ne? Wir versuchen immer wieder, und da denke ich so ein bisschen immer an Robert Franken, der gesagt hat, wir sollten nicht die Personen ändern, sondern wir sollten das System ändern. Ne? Und wir sollten nicht die Frauen ändern oder wir sollten nicht die Menschen mit Migrationshintergrund ändern, sondern wir sollten das System ändern. Und ich glaube, da können Vorbilder total helfen. Nicht nur weibliche Vorbilder, sondern natürlich auch männliche Vorbilder, die sich bei dem Thema positionieren und aktiv einbringen. Und ich glaube, wir haben irgendwie noch einen sehr langen Weg vor uns, bis wir Parität in vielen Bereichen sehen. Aber ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ändern die Gespräche, die wir mit den Frauen führen, ändert das was daran.
Das glaube ich auch.
Genau.
Ich glaube daran.
Ich glaube auch daran. Und ich finde aber trotzdem einen Punkt, über den wir auch noch unbedingt sprechen müssen, der kam auch von Matze. Ne, ist so die Tatsache, dass wir zwar als Duo auftreten und das als Duo, also als Duo die Interviews führen und wirklich tolle Frauen einladen. Ich brauche diese Liste der, wenn es jetzt um die deutschen Role Models geht, die wir auf der Bühne hatten, brauche ich gar nicht aufzuzählen, weil die einfach so großartig ist. Aber wir haben so tolle Frauen auf der Bühne und trotzdem ist, glaube ich, unsere Quote bei den Events 90% Frauen. 95% Frauen. Und Matzes Frage zu Brecht ist natürlich, warum kommen da so wenig Männer hin? Und wir haben uns die Frage auch so häufig gestellt.
Ja, wir stellen uns sie ständig.
Irgendwie keine Antwort.
Und keine Antwort. Und ich finde es, also ich finde es total, ich finde es wirklich merkwürdig, weil, also wenn du jetzt, also wenn du, ne, stell dir mal vor, wir hätten eine Band, du und ich hätten eine Band. Und wir würden als Mann, Frau auf der Bühne sitzen und Songs performen. Da würden ja auch meine Freunde, männlichen Freunde, würden mich unterstützen wollen, würden zu mir kommen, würden auf die Shows kommen und so weiter und das unterstützen wollen als Freund. Das sehe ich bei den Role Models Event weniger. Und es ist wirklich frappierend zu sehen, dass wie wenig Männer sich angezogen fühlen oder eingeladen fühlen, da hinzukommen. Ne, wir hatten Verena Pauster auf der Bühne und mich hat die so weggeballert auf der Bühne und habe mich gefragt, wo sind denn die ganzen jungen Berliner Gründer?
Ja, ja.
Und kommen hin und lassen sich inspirieren oder lernen, was von, ne, Inspiration ist ja auch oft so ein bisschen so eine leere so Worthülse, aber was wir ja auch gerne machen, was wir ja wirklich haben bei Moromals, was bei wirklich unsere Motivation ist, ist, dass wir die Geschichten weiblicher Vorbilder sichtbar und hörbar machen wollen, damit wir von ihnen lernen können. Wie du sagst, ne, damit die uns Perspektiven, eine Welt öffnen, die wir nicht kannten, Herangehensweisen übermitteln, die wir nicht kannten, Tipps und Tricks, wie bestimmte Dinge anzugehen, auch mal zu sagen, so dass alle eher eigentlich gleich sind und mit dem gleichen Wasser kochen und jetzt hier nicht die Leute so überdimensional sind, sondern eigentlich ganz normale Menschen sind. Und das versuchen wir alles zu übermitteln. Und da ist genauso viel Wert drin für Männer wie von Frauen. Cindy Gallup hat bei uns im englischen Podcast gesagt, dass female role models are just as critical for men as they are for women. Also ich glaube, wenn man, stell mal vor, du bist Gründer von einem Unternehmen, was eine Software kreiert, die von Millionen von Nutzern global genutzt wird. Und wenn du eine, und du verkaufst diese Software, ne, und 50% deiner potenziellen Kundschaft sind Frauen. Und wenn du nicht diese Perspektiven dieser Bevölkerung mit integrierst in dein Design von deiner Software oder in Entscheidungen, wie du dein Business führst, dann lässt du ja komplett was aus. Dann bist du ja, gehst du bewusst, lässt du eine potenzielle 50%ige Kundschaft oder Umsatz lässt du einfach liegen, weil du dich nicht drum interessierst. Deswegen, ja, ich habe die Antwort auch nicht. Ich frage an euch da draußen, ne, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Ideen habt, wie wir mehr Männer auf die Role Models Events kriegen, bitte schickt uns eine E-Mail an hi@rolemodels.co oder auf Twitter @rolemodels oder kommt zu den Events und bringt direkt 2, 3 Männer mit.
Genau, ich erinnere mich noch an ein Event, du vielleicht auch, wo ich glaube, die Männerquote bei 30% lag. Und weißt du, woran das lag?
Nee.
Dass die Frau, die wir auf der Bühne hatten, ihren Mann mitgebracht hatte.
Aha, wer war das?
Und dieser Mann war relativ bekannt in der Startup.
Ach so, klar, das war, ja, klar.
VC-Szene.
Ja, ja, Joanne Wilson. Ja, und Fred Wilson. Ja, ja, genau.
Genau, und sie hatte Fred mitgebracht. Und auf einmal tauchten ganz viele Männer auf. Ja. Die, ich weiß nicht, ob sie Joanne zuhören wollten, aber ich hatte das Gefühl, sie wollten Fred treffen. Und das hat mich nachhaltig negativ beeindruckt. Ja. Aber, und das soll jetzt nicht zum Standard werden. Also, ne, wenn ihr Ideen habt, schickt uns die Ideen. Wir wollen sozusagen diese Diskussion oder dieses Forum so offen wie möglich halten und auch Denkanstöße geben für Männer, die in einem Unternehmen arbeiten und vielleicht dann ja irgendwie auch eine Initiative anstoßen können. Ne? Also ich glaube, darum geht es eigentlich. Wir haben noch so viele Fragen bekommen.
Ja, lass uns noch zwei, drei durchgehen.
Genau. Vielleicht, ich nehme mal jetzt eine hier raus. Wen wollt ihr auf jeden Fall einmal interviewen? Oh Mann, diese Frage haben wir uns schon so häufig gestellt.
Dann schieß mal los. Wer sind deine Top 3?
Also ich habe ja jetzt vor kurzem, ich beziehe mich jetzt mal auf den deutschen Podcast und die deutschen Events. Ich habe vor kurzem das Zeit-Interview mit Frau Merkel gelesen, die sich nach sehr langer Zeit und wirklich fast zum allerersten Mal sehr deutlich zum Frausein und zum Feminismus geäußert hat. Und klar steht Merkel natürlich seit Ewigkeiten auf unserer Liste ganz oben. Und ich fände es unglaublich spannend. Und ich habe sie einmal in so einem Setting erlebt, also in so einem sehr intimen Setting erlebt, wo sie in einer ganz kleinen Runde, organisiert von Franziska von Hardenberg, in einer kleinen Runde ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt hat. Und ich fand sie so witzig, so, also witzig, spannend, einfach als Person, die man natürlich im normalen Medien-Politik-Zirkus-Umfeld so gar nicht erlebt. Also sie würde ich natürlich wahnsinnig gerne interviewen. Dann würde ich gerne Angelique Kerber interviewen. Wir hatten noch nie eine Sportlerin und ich frage mich bei Spitzensportlerinnen immer, woher sie diese ständige Energie nehmen und diese stetige Motivation, wieder aufzustehen nach Niederlagen oder nach wirklich schweren Verletzungen. Die würde bei mir auf Platz 2 stehen. Und dann danach kommen mindestens 300 andere Frauen, die ich natürlich auch alle gerne interviewen würde. Wer ist bei dir auf der Liste?
Also Top 1 Michelle Obama. Klar,
ja, okay, natürlich. Na,
klar, die steht ja auf der Liste. Besonders jetzt auch, ich habe das hier in der Zeit in Kalifornien ihr Buch gelesen, Becoming.
Ich auch, ja.
Und echt super faszinierend zu sehen aus ihrer Perspektive. Ne? Also es gibt viel Brumborium um ihren Mann natürlich und viel Geschriebenes auch über ihren Mann, viele Porträts und so. Aber es war super mal aus ihrer Erfahrung mal zu lernen, auch wie sie so gestruggelt hat, ne, mit dieser Idee, eine gute Mutter wollen zu sein und, ne, und aber auch die Karriere, die politische Karriere ihres Mannes auch zu unterstützen und so, und wie sich das dann durchzieht als roter Faden in der Zeit im Weißen Haus und wie sie ihren Werten so treu bleibt, ne, und Dinge auch verändert, also Strukturen verändert im Weißen Haus und bestehende Regeln auch bricht, um ihren Werten auch treu zu bleiben. Also fand ich faszinierende Geschichte. Deswegen klar, Michelle Obama ist ganz oben auf der Liste. Dann würde ich gerne, ich bin morgen, also ein paar meiner Freunde wissen das, ich bin so ein bisschen so ein Flugzeugfreak. Jetzt nicht super nerdig, aber ich bin fasziniert von Flugzeugen und vom Fliegen. Und ich bin morgen, fliege ich mit einem A380 zurück, also das größte Passagierflugzeug der Welt. Und ich würde gerne eine Pilotin eine Lufthansa-Pilotin interviewen, die Pilotin ist für den A380. Ich habe gelesen, da gibt es 2 oder 3, die würde ich ganz gerne eine davon interviewen. Allein ein bisschen aus Eigeninteresse auch. Mich interessiert das total. Dann würde ich super gerne Serena Williams natürlich interviewen. Das ist auch ein Traum. Das auf jeden Fall auch. Dann, wen haben wir noch? Ach so, 2, die wir auch jetzt ein paar Mal auch besprochen haben, du und ich. Bibiana Steinhaus ist die einzige Schiedsrichterin in der Bundesliga. Deswegen finde ich das interessant, mal ihre Perspektive zu hören. Und Claudia Neumann war die einzige weibliche, die einzige Frau, die bei den Öffentlich-Rechtlichen die Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft 2018 moderiert hat. Und wer sich daran erinnert, ausgesetzt sehr vielem Hass und Attacken von Männern auf Twitter. Und hat dafür sehr viel Unterstützung und Support gekriegt von ihren Kollegen in der Branche. Und deswegen würde ich super gerne ihre Erfahrungen da mal ein bisschen, ihren Werdegang auch zu hören, wie man damit umgeht. Das sind so meine Trauminterview-Gäste.
Ja, ich meine, wenn wir unsere Liste durchgehen würden, dann würden wir noch bis morgen hier sitzen, ne? Also ich freue mich immer total, wenn wir Gästevorschläge bekommen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern oder von unseren Gästen bei den Events. Und ich glaube, das zeigt dann häufig auch so die unterschiedlichen Perspektiven darauf, was ein Vorbild ist oder sein kann. Mhm. Jeder hat, glaube ich, eine sehr individuelle Definition von einem Vorbild. Und ein Vorbild bedeutet ja nicht, dass man sozusagen alles kopieren möchte oder dem nacheifern möchte, eins zu eins, was diese Person erreicht hat, sondern dass Momente in dem Leben oder der Karriere vielleicht spannend sind und für einen momentan in der momentanen Situation relevant sein können. Von daher, wir sollten diesen Aufruf immer wieder wiederholen, dass wir Gästevorschläge für unsere Podcasts und für unsere Events gerne bekommen. Und dann wird unsere Liste noch länger.
Wird
und
noch
wir
länger,
werden
ja.
Einfach, dann machen wir noch mehr Podcasts mit unterschiedlichen Fokussierungen. Vielleicht ist das ja das, was wir dieses Jahr machen. Aber ja, nee, wir haben ja eigentlich... Eigentlich haben wir ja noch was anderes vor, aber das
wir haben auch noch was anderes, können wir noch nicht verraten. Aber wirklich Aufruf an euch, also ich finde den Einwurf super, den du jetzt zum Schluss gemacht hast. Ich hoffe, der geht nicht unter, deswegen wollte ich nochmal drauf eingehen. Also besonders, ihr hört, unsere Liste sind natürlich jetzt auch Namen, die jetzt auch medial sehr präsent sind, sage ich mal so. Und und wir wollen natürlich auch immer unsere blinden Punkte ein bisschen aufdecken. Deswegen, wenn ihr Frauen kennt, die unüblich, also die die nicht medial schon so präsent sind, aber trotzdem auf ihre Weise vorbildliche Arbeit leisten oder vorbildliches Leben leben oder besondere Dinge geschafft haben, aus den Bereichen, die nicht so üblich sind wie Medien, Wirtschaft, Technologie oder sowas, dann schickt uns die super gerne. Also hier nochmal die E-Mail hi@rolemodels.co. Immer wieder gerne Namen schicken, damit unsere Liste noch länger wird. Isa, wir müssen langsam zum Schluss kommen, aber eine Sache wollte ich noch fragen. Was war denn dein Role Models Highlight letztes Jahr, 2018? Oh. Ich fange mal mit meinem an, dann kannst du ein bisschen nachdenken.
Nee, ich habe die Frage zuerst bekommen. Ich darf jetzt auch zuerst antworten. Okay.
Ja, aber du wirktest so, dass du ein bisschen Zeit zum Nachdenken brauchst.
Nee, es gab sehr viele Highlights. Es gab sehr viele Highlights, weil wir sehr viele tolle Frauen interviewt haben. Und die jetzt alle irgendwie namentlich zu nennen, macht natürlich keinen Sinn. Ich habe zwei Highlights. Also eins war unser allererstes Event 2018 mit Brigitte Zypris. Das war für mich persönlich, glaube ich, einer der wichtigsten und aber auch schwersten Momente. Das war 5 Wochen nach der Geburt meiner Tochter. Ich habe gedacht... Und die mich kennen, die hätten das wahrscheinlich von mir auch erwartet. Ich habe gedacht, dass ich zu dem Zeitpunkt schon total bereit bin, wieder auf eine Bühne zu gehen, vor Publikum mit so einer tollen, sehr bekannten Frau ein Interview zu führen. Und ich muss aber sagen, rückblickend war das wirklich einer der schwersten Momente. Ich war so unsicher, sowohl körperlich als auch mental unsicher und habe erst danach realisiert so ein bisschen, wie schwer für mich das war, da diesen Fireside-Chat zu machen. Weil, glaube ich, dieser ganze Prozess des Mutterseins und in dieses neue Leben einzutauchen, nach diesen 5 Wochen natürlich überhaupt noch nicht bei mir angekommen war. Das heißt, ich habe mich zwischenzeitlich ein bisschen sozusagen außerhalb meiner selbst gesehen, wenn das jetzt ein bisschen verrückt klingt, okay, aber Ich war so unsicher und war ehrlich gesagt froh, als es vorbei war, weil ich so diese Unsicherheit vorher von mir nicht kannte. Und das hat mir aber dann in dem Moment natürlich wiederum auch gezeigt, ja, ich kann das alles und ich kann mich auch, ich kann mich in so eine Situation auch einbringen und da auch irgendwie improvisieren, aber eigentlich war ich noch nicht bereit dazu. Und das war für mich ein total, also persönlich ein total wichtiger Moment irgendwie. Und klar, das Gespräch mit Frau Zippus war extrem spannend. Ich habe wahnsinnig viel von ihr gelernt, weil ich wenig über sie als Person, als Mensch so kannte. Aber es war so ein herausfordernder Moment. Das war so ein Highlight für mich auf der einen Seite, weil es einfach eine persönliche Challenge war. Und das andere Highlight war, glaube ich, wirklich vor 500, fast 500 oder mehr Leuten im Rahmen der Media Convention unseren deutschen Podcast zu starten, im Interview oder mit Anne Will auf der Bühne zu sitzen und diese tolle Frau zu interviewen und vor wirklich einem unfassbar großen Publikum auch Role Models zu präsentieren und was wir machen. Und auch da wahnsinnig aufgeregt. Und ich erinnere mich an, ich glaube, diese zwei Minuten, eine Minute, bevor Anne Will und ich auf die Bühne gegangen sind. Und sie sagte zu mir so, es wird alles total easy. Und diese Ruhe, die sie ausgestrahlt hat, hat sich direkt auf mich übertragen. Und ich fand es ein sehr, sehr tolles Gespräch und einen sehr schönen Abend. Das waren meine zwei Highlights, abgesehen von den tollen Gesprächen, die wir hatten. Und bei manchen habe ich sogar geweint. Zum Beispiel bei Verena Pauster habe ich geweint. Das war vorher auch noch nicht der Fall.
Warum? Weißt du es noch?
Ja, ich weiß das noch, weil sie ihre persönliche Geschichte erzählt hat, wie sie sich getrennt hat bzw. verlassen worden ist und wie schwer das war, mit Kind und sozusagen Leben nach Berlin zu ziehen und alles wieder von vorne aufzubauen und neu zu denken. Und das zu hören von jemandem, den ich sehr gut kenne und der nach außen hin immer sehr, sehr perfekt wirkt, das hat mich total tief berührt.
Voll gut.
Was waren deine Highlights?
Also meins war auch Anne Will auf jeden Fall. Also das war schon sehr besonders. Sie als, ne, da wird natürlich eine absolute Powerfrau ist, auf der Bühne zu haben mit vor 500 Leuten Live-Publikum, und ich weiß mal genau, wie der Aufbau war. Du und ich musste draußen auf dem Gelände von der Media Convention auf dich warten, und ich glaube, wir mussten, ich weiß nicht, wie viel Uhr es war, 20 Uhr auf die Bühne, und um 19:59 kommst du um die Ecke und wir sind so ganz easy da rein stolziert, und das war wirklich so, wie ich mir vorstelle, wie Coldplay durch die Gänge gehen, bevor die auf so eine Stadionbühne kommen, ne, die durch so Tunnel marschieren und irgendwie alles um sich rum vergessen, und dann das Erste, was sie sehen, ist halt diese Masse von Menschen vor sich. Genauso fühlte ich mich dann, dass wir dann da hinter den Kulissen der Media Convention lang gingen und dann auf die Bühne kamen und 500 Leute davor standen, hat mich auf jeden Fall weggehauen. Und da dann den deutschen Podcast zu starten, war wirklich super. Also Highlight war auf jeden Fall auch, den deutschen Podcast gestartet zu haben. Ich glaube, das war wirklich eine super, super Erfahrung, weil es ein bisschen anders ist als den Englischen. Mit dem Englischen mache ich viele Interviews über Skype und man kriegt zwar eine Nähe hin, aber die ist schon anders, wenn wir so im selben Raum sitzen, und auch dadurch, dass du und ich gemeinsam interviewen, ist auch echt cool. Und da können wir vielleicht ein andermal drüber sprechen, ist, wie so die Dynamik zwischen uns ist. Und das war auch eine Frage, die kam. Das ist dann für das nächste Mal. Aber für mich war das dann, war das wirklich auch wirklich cool, den Deutschen zu starten, und hatten echt coole Interviews, ne? Wir waren im Springer, im Journalistenclub, haben Nidal interviewt. Wir haben, Pia Frey hat mich total begeistert, Düsen mit ihrem Aktivismus, also wirklich, man kann wirklich jeden Gast nennen, und es war super. Beim Englischen fand ich es cool, dass wir oder dass wir Leute gewinnen konnten, die Frauen gewinnen konnten, die wir von Anfang an auf der Liste hatten. Also ich erinnere mich hier von InStyle, die Chefredakteurin Laura Brown, mit der musste ich 16 Mal das Interview verschieben aus Termingründen und dann hat es wirklich am Ende noch geklappt und es war wirklich ein cooles Interview. Swiss Miss Tina Roth Eisenberg ist wirklich zu empfehlen. Totales Highlight. Die Frau ist so cool. Und empfehle ich wirklich jeden anzuhören. Also generell empfehlen wir natürlich euch allen da draußen, alle Episoden anzuhören, weil das sind wirklich fantastische Frauen. Und teilt sie auch gerne mit Freunden auf Twitter, Facebook oder Instagram und auch besonders mit Freunden. Also wenn ihr eine Sache für uns machen wollt und uns unterstützen wollt, dann teilt bitte einen Podcast mit einem Freund oder einer Freundin und vielleicht auf iTunes eine kleine Rezension schreiben. Das hilft uns total. So, Isa, wir müssen zum Schluss kommen. So, aber ich fand das ganz cool. Das ist das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, das lief gut. Frage an euch da draußen, wie fandet ihr das? Schickt uns gerne Feedback. Sollen wir das noch mehr machen? Sollen wir das öfters machen? Wir wissen nicht, wie wir sowas nennen sollen. Ne? Also wenn ihr Ideen habt für Namen für diese Spezialgespräche zwischen Isa und mir, schickt uns eure Ideen. Und sagt uns Bescheid, ob ihr noch mehr so von uns erfahren wollt, ob ihr das gut findet, ob wir weiter solche kleinen Specials machen sollen. Würde uns total interessieren oder freuen.
Ja, und ich glaube, beim nächsten Mal können wir über die Idee sprechen, die wir entwickelt haben in den letzten Monaten.
Oh ja,
oder an stimmt. der wir gebastelt
kleiner
haben.
Kleiner Cliffhanger hier am Ende.
Kleiner Cliffhanger. Und was ich ja auch sehr lustig finde, und wir haben darüber schon mal gesprochen, mal so Outtakes reinzuspielen. Oh Gott,
ja. Outtakes von den Intros, die wir einsprechen, ne? Oh Gott, das ist ja...
Richtig. Mhm. Also, weil vielleicht ihr denkt immer so, dass wir das in einem Take machen.
Nö.
Nee, auf gar keinen Fall. Also, ich weiß nicht, was wie nennt man das denn? Unser größter Outtake-Hit war, ich glaube, 16, 17 Mal oder so.
Ja, Takes, ja genau, ja. Das ist so ein bisschen, wie man sich vorstellt, wenn man einschlafen will und nicht kann und dann drüber nachdenkt und dann schläft man nie ein. So ist das dann bei uns. Wir verheddern uns dann in unseren Intros.
Oder ja, also, genau. Gibt uns Feedback. Fandet ihr das gut? Fandet ihr das nicht gut? Wenn euch das nicht interessiert, wenn wir hier ein bisschen behind the scenes quatschen, dann ist das auch okay. Wir haben, wie gesagt, eine lange Liste von tollen Frauen, die wir interviewen werden. Wir freuen uns immer auf natürlich auch Fragen und Vorschläge für Gäste. Und wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder. Und wie gesagt, David und ich freuen uns immer, euch auch bei den Events zu sehen. Die finden natürlich leider bis jetzt immer nur in Berlin statt. Könnten wir uns klonen, würden die wahrscheinlich auch in anderen Städten stattfinden. Aber mal schauen, was wir da dieses Jahr noch so drehen können.
Ja, vielleicht kommen wir einfach in eure Stadt. Schreibt uns einfach, pitcht uns eure Stadt und vielleicht die Top 3 Frauen in eurer Stadt und dann kommen wir vielleicht in eure Stadt. Das wäre auch ganz cool, oder? Und was ich auch noch sagen wollte, ist vielen Dank an Blinkist, die waren unsere Sponsoren heute und auch Schieß Mercedes natürlich. Ne? Vielen Dank für die Unterstützung. Und
genau. Ganz wichtig hier, ohne die könnten wir das natürlich auch nicht so weitermachen. Ne? Also wir brauchen immer auch die Unterstützer und die Sponsoren, um den Podcast hier machen zu können, um Romulus weiter ausbauen zu können. Und das ist total wichtig. Und deswegen vielen, vielen Dank an euch.
Genau, vielen Dank an euch, auch fürs Zuhören. Und in 2 Wochen geht's weiter, wie gewohnt, mit einem Interviewgast. Und das war das Experiment. Und sagt uns einfach, wie es war. Isa, dir noch alles Gute in San Francisco. Und wir sehen uns wieder in Berlin.
Guten Rückflug. Dann sehen wir uns irgendwann wieder in der gleichen Zeitzone.
Alles klar. Mach's gut. Ciao. Tschüss.